Ungefährliches Halbwissen. The Last Missing Podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich.
Eine neue Woche.
Ein neues Glück.
Oha, na dann.
Sehr geehrte, ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja, die obligatorische Frage, wie ist es dir ergangen?
Ja, wohl gelitten.
So.
Ja, und bei dir?
Alles fein.
Was Besonderes passiert?
Nein.
Nee.
Ich wüsste nicht.
Nee.
Ja, wir können es ja sagen. Wir sind ja ein bisschen zeitversetzt und wir begeben uns jetzt in die fußballfreie Zeit. Und
ja,
zum ersten Mal seit relativ langer Zeit ohne Verdrängungsmechanismen. Meinerseits.
Deinerseits, ja. Es kommt nächstes Jahr nicht zum Spiel HSV gegen Schalke 04, was ich bedauere.
Ja, das tut mir auch aufrichtig leid. Für mich bedeuten die Veränderungen ja wirklich auch harte finanzielle Einschnitte. Ich brauche jetzt einen weiteren Anbieter.
Ach ja. Ja.
Ja. Meine 7-jährige Kicker Sonderheftabstinenz endet.
So.
Und ich brauche das Neues, heißt nicht mehr so, aber das neue FIFA. Weil auch da habe ich mich geweigert, mit der zweiten Liga anzutreten.
Ach so. Ja, naja, es wird alles viel besser.
Ja.
Bestimmt. Ich finde das gut, wenn dann wieder so große Mannschaften wie Heidenheim, Hoffenheim, wer auch immer jetzt drin geblieben ist,
genau,
dann in den Volkspark kommen. Und nicht Elversberg oder so. Oder vielleicht doch Elversberg.
Ja.
Wir wissen es nicht.
Ja,
ja, ja. Also eine große Woche für dich. Das freut mich.
Ja, also. Man tut ja immer so, als würde es einem irgendwie leidlich egal sein. Und das ist es zum Schluss dann doch nicht.
Aber wo du HSV sagst, da habe ich eine Frage. Wie hältst du es mit Piraten?
Ich sag immer, freundlich grüßen und rasch vorbei.
Piraten, das kam mir über den Weg. Kann ja jeder was mit anfangen. Man könnte sogar ein paar benennen.
Ja.
Und man könnte die auch irgendwie zuordnen und man würde auch noch hinbekommen, den Unterschied zwischen Pirat und Freibeuter zu erklären.
Mhm.
Nee?
Ja.
So.
Würde ich.
Ja.
Und glaube ich hinkriegen.
Und ja, machen wir doch mal. Was kennen wir für Freibeuter oder Piraten?
Ja, die meisten Freibeuter waren ja irgendwie Piraten oder umgekehrt. Also, ne? Also, das ist ja ein Rechtsstatus sozusagen. Freibeuter heißt, ich habe einen Zettel bekommen von einer Herrschaft.
Ja. Oder
und die mir Straffreiheit zugesagt hat, wenn ich nur die anderen überfalle.
Genau. Und es gab die gesagt haben, warum muss ich das abgeben?
Kann man selber freiberuflich
machen. Ja, freiberuflich, ja. Genau. Ja, ja. Die haben auch in eine andere Sozialkasse eingezahlt dann.
Ja, ich bin bei den Freibeutern natürlich erstmal bei den Deutschen. Also,
ne? Also, Klausi Mausi.
Genau, Klaus Störtebeker und Gurkens Michel.
Ja.
Die dann, wenn ich das mal kurz sage.
Wobei das ja der zweite eigentlich der Big Boss war.
Ja, und die wurden von einer gemeinsamen Flotte aus Hamburg und Lübeck vor Helgoland gestellt und dann zusammengeschossen und dann Klaus Störtebeker nach Hamburg nahm. Man kennt die Geschichte. Und das Flaggschiff hieß
Santa Maria, keine Ahnung.
Bunte Kuh.
Ah,
das ist. Und deswegen heißt bis heute ein Stadtteil von Lübeck Bunte Kuh.
Mhm.
Was außerdem noch ein wirklich zauberhafter Stadtteilname ist.
Absolut.
Also ich finde, Farben und Tiere sind sowieso, also weißer Hirsch gibt's in Dresden, finde ich auch schön.
Weißer Hirsch gibt's auch immer zu Weihnachten, das ist glaube ich so ein Glühwein bei Alnatura. Aber so gut. Und Bunte Kuh, da gab's ein großes Jugendhandballturnier.
Okay.
Auf dem Sportplatz da.
Ja. Ich kenne sonst noch Brauner Bär, das ist aber ein Eis.
Richtig.
Hm.
Ja, aber sowohl Herr Gödicke Michels als auch Klaus Störtebeker oder Klaas Störtebeker oder Nikolaus, was auch immer, Storzenbecher, ne? Es geht ja um den Becherstürzen, ne? Da ja. soll man es ja herleiten.
Ja.
Sind aber jetzt im klassischen Sinne keine Piraten?
Sondern Freibeuter?
Sondern Seeräuber.
Oh, da bin ich aber raus. Was ist denn da der Unterschied?
Weil das klassische Zeitalter der Piraten ist später und ist auch woanders.
Ah, Karibik.
Mhm.
Pirates of the Caribbean. Also gibt es nicht nur diesen Film? Ja, okay. Ah, ja,
das Zeitalter der Piraten.
Ich bin da ja eher bei dem Spiel von Sid Meier, falls ihr das noch was sagt.
Beides nicht. Sowohl das Spiel als auch der Mensch.
Okay, Sid Meier hat ganz große Spiele auf den Markt gebracht, entworfen, programmiert sicher nicht, weiß ich nicht. Wie zum Beispiel Civ, also Civilization.
Ah ja, ja gut, das kenne ich. Okay, ja. Nein, aber es gibt ein goldenes Zeitalter der Piraterie. Also ja. Es wird als goldenes Zeitalter.
Cartagena und solche Städte.
Ja, Nassau und
ja, genau. Also sowas. Die kleinen karibischen Inseln, wo sie sich dann versteckt haben. Weil sie, wenn ich das richtig sehe, die Spanier, vor allen Dingen die Spanier, ein bisschen die Portugiesen, auf dem Weg nach Europa mit voll beladen mit Gold wieder eingesammelt haben.
Genau. Genau. Und da kennen wir dann so Leute wie Blackbeard.
Ja.
Und bestimmt noch ein paar andere. Mhm. Und Johnny Depp. Aber so von den Freibeutern, Flanner Francis
Drake
und so weiter. Was mich nur fasziniert ist, dass dieses Zeitalter wie lange dauerte?
Ja, das weiß ich. Also ich glaube, wenn du so sagst, nicht lang, ich sag mal 40, 50 Jahre und das hat aufgehört. Wann hat denn das mal aufgehört? Ich sag mal 1750?
Hast du mein Skript gelesen? Es sind 80, nein, habe ich nicht. Es sind 80 Jahre, 1650 bis ungefähr 1730, mit einem spektakulären Höhepunkt zwischen 1714 und 1722. Da ging es dann ja richtig darum, die aus den Buchten wieder raus zu bomben.
Ja.
Es ist so ein kurzer Zeitraum, über den man tatsächlich mit Piraten in Verbindung bringt,
ja.
Die so eine Kulturrelevanz irgendwie hat.
Aber warum gibt es dann diese sprachliche Unterscheidung? Weil das...
Ja, wie gesagt, ich habe kein Skript. Ich habe nur gerade, es passte jetzt nicht in meine Geschichte, dass du jetzt Goethe Michels sagst, der irgendwie 1306 oder was auch immer.
Ach, echt so früh, ne?
Ja. Ah. Und deswegen steht auch bei Wikipedia nicht Pirat drunter unter Klaus Störtebeker, sondern Seeräuber.
Ah, okay, die frühen heißen Seeräuber und die späten Piraten. Ja, das stimmt, weil heutzutage gibt es ja immer noch Piraten. Und wir sagen ja nicht Seeräuber, wenn wir da vom Hahn von Afrika reden, ja. Reden wir vom Piraten.
Aber auf dem Ballermann wird Seeräuber Opa Fabian gerne gesungen.
Das ist mir leider unbekannt.
Noch.
Ja.
Wart mal ein bisschen ab.
Verstehe ich. Oh, hast du, also für mit Trommelpeter, ist das was für Trommelpeter?
Nee, Seeräuber-Opa Fabian ist nichts für Trommelpeter. Trommelpeter machen wir später.
Ja.
Ja.
Verstehe ich, wie kommst du auf die Piraten und die Seeräuber? Das ist hochinteressant. Also das mit dem Wort, das habe ich nicht schon gewusst.
Ne? Mhm. Ja. Das reicht mir jetzt an Tiefe, dass ich das erstmal weiß, dass man das offenbar bei Wikipedia zumindest anders schreibt.
Jo. Also ich glaube, dass ich habe mal so
nur noch eben Störtebeker 1401 verstorben.
Ja.
Also es ist
dann Grasbrook.
Jo.
Dann haben wir euch.
Ja, aber ist das nicht bei Störtebeker ist man sich doch gar nicht sicher, ob es den jetzt konkret gab oder ob das eine Zusammenstellung unterschiedlicher Typen ist. Ne, aber den Michels glaube ich, da ja, ist das, man sich sicher.
Dass ja, er das Tim Störtebeker. Es gibt dort ein mit einem Messing großen Messingnagel von oben nach unten durchbohrten Schädel im Hamburg Museum.
Das wird er sein.
Klar, was sonst?
Ja, ja. Ja, ich könnte jetzt noch eben parallel hier gucken, wie das mit den, also es geht, hier steht also beim Piraterieeintrag Goldenes Zeitalter geht es um die karibische und internationale Piraterie an der Wende des 18. Jahrhunderts und da geht es um Erbfolgekriege, es geht um Spanien, Großbritannien, Niederlande und Frankreich und ja. So weiter und so
ja,
fort.
Die hatten da ja alle ihre Kolonien
ja.
In der Karibik, ne? Also beispielsweise ja die schöne Insel Hispaniola ist ja bis heute aufgeteilt in Haiti.
Und die Domrep.
Die Daumen, was eben nichts anderes ist als Spanien und Frankreich.
Genau. Ja, das ist, glaube ich, auch die Insel, auf die Kolumbus seinen verhängnisvollen Fuß setzte.
Genau.
Ja.
Ja, und die Holländer haben da, glaube ich, bis heute, ne? St. Barth.
St. Barth, genau. Und irgendwas noch, was mit M.
Irgendwo ist doch dieses Teil mit diesem, mit diesem Flughafen, wo man irgendwie...
Das ist St. Barth,
wo man sich an den Zaun begibt, weil dann so eine 747 einmal die Woche...
Aus der Strand sogar.
Ja, genau.
Ja, ich war mal in der Karibik auf St. Kitts.
Okay.
Ja, schön da. Also
ich war auch mal in der Karibik zu meinem großen Erstaunen, weil man mir mitgeteilt hat, dass Key West schon zur Karibik gehört.
Ah ja, dann war ich da auch schon mal.
Ja, das war mir ehrlich gesagt vorher nicht so bekannt.
Ja, Hemingway mit seinen Marlins.
So.
Duval Street. Hatten wir das nicht schon mal?
Ja.
Glaube, ne?
Ganz kurz.
Ja. Nee, St. Kitts auch schön. Aber das ist halt, Wetter ist halt gut.
Ja.
Und, aber wenn man halt, ich sag mal so, wie so ein Freilandvogel ist, braucht man auch ein bisschen Platz. Das hast du auf so einer kleinen Insel nicht. Du bist in 20 Minuten einmal rum und dann war's das.
Ja, gut, aber dann mach mal eine Pause und mach nochmal. Ist ja jetzt nur ein Vorschlag.
Ja, also. Ist immer so pragmatisch. Ja. Nee, das kam mir irgendwie nur, dass diese Zeit, dieser Zeitraum 80 Jahre konkret, also dass man den Zeitraum der Piraterie, wie man, wo der Name herkommt, halt so hart begrenzt, fand ich.
Ja, das finde ich auch total
interessant.
Spannend.
Ja. Nun.
Aber wie gesagt, die haben es in die Gegenwart gerettet.
Ja. Und mit diesem Jolly Roger und so, der kommt ja aus der Zeit. Und
ja, nicht nur das, sondern wie gesagt, heutzutage Norden von Afrika und natürlich heißt es ja bei Walter Mörs nicht die Zwergseeräuber, sondern Zwergpiraten.
Ja, und Olaf Scholz trägt Augenklappe.
Ja.
Um den auch noch mal reinzuholen in die Show.
Ja, ich überlegte gerade, ob der Seeräuber oder Pirat ist.
Ja.
Oder Freibeuter.
Vielleicht hat er auf jeden Fall ein Freibeuter.
Vielleicht hat er von Frank Walter einen Freibrief bekommen.
Glaubst du, Olaf macht was ohne Brief?
Nee.
Ich finde es witzig, dass jetzt auch der Elbtower in Hamburg jetzt kurzer Olaf genannt wird. Ich mag das. Ich mag Volksmund an vielen Stellen.
Sind Hamburger nicht so gut? In Berlin ist das Pflicht.
Deutlich,
ne?
Besser, ja. Ja. Aber deswegen finde ich es so toll, dass in Hamburg das doch auch geht.
Ja.
Der kurze Olaf ist wirklich für einen.
Ja, im Gegensatz zum, was ist, zum langen Eugen in Bonn.
Ja. Das Telekom-Hochhaus, ne?
Inzwischen kann das sein, ja, weiß ich nicht. Früher war der lange Eugen schließlich das Abgeordnetenhaus, also wo die Abgeordneten im Büros drin waren.
Ach so, okay.
Direkt am Rhein.
Ja.
Oder die UNO ist da jetzt, glaube ich, drin. Ich glaube, die haben eine UNO-Behörde da reingetan.
Ja, oder Erichs Lampenladen und solche Sachen.
Da. Erichs Lampenladen, ja. Da war ich noch drin. Der ist ja nicht mehr.
Der ist nicht mehr. Da ist doch jetzt ein Stadtschloss drauf.
Genau. Was übrigens ein schönes Konzept ist. Ich war lange sehr skeptisch, weil ich mir dachte, muss das sein, weil es nochmal so eine Disney-World-Geschichte ist. Ne? Wir bauen was nach und muss. Und das Stadtschloss war ja nicht wirklich schön. Also das ist ja so wie Buckingham Palace. Das ist ja auch kein schönes Schloss. Aber so mit diesem Humboldt-Forum, dieses ineinander übergehen und auch das Nutzungskonzept ist wirklich, also ich war jetzt 2-3 Mal da und fand das sehr ansprechen und dann geht man ja raus zu dem Marx oder ist dann auf dem Marx-Engels-Forum. Das ist dann ja auch wieder eine ganz schöne Verbindung, weil es dann ja wieder weitergeht, so unter den Linden und Museumsinsel. Also das ist schon ein Bereich von Berlin, der wirklich schön ist. Und zum Schluss endet es dann, also wenn man fußläufig so ein bisschen unterwegs ist, dann Bendler Block, Topografie des Grauens. Das ist irgendwie geschichtlich auch ganz interessant.
Das ist ja mein Problem mit Berlin. Mich überfordert das.
Ja, ja.
Aufgrund
ja,
dieser, also du gehst über eine Straßenkreuzung und hast schon 5 bis 10 wirklich relevante Spots nicht gesehen. Auch das Elsa-Denkmal und solche Sachen, da bin ich mal gezielt hingegangen. Der Friedrichstraße ist das, glaube ich. Mhm. Gehst halt vorbei, siehst es halt. Das fällt halt nicht so prägnant ins Auge und da ist halt so viel los. Ja. Ob ich den Bogen mal eben kurz nehmen kann. Ich habe nämlich letztes Mal vergessen, noch ein guten Pin zu setzen, den habe ich vergessen.
Ja.
Und zwar ist es das Grab Arthur Guinness.
Mhm.
Arthur Guinness.
Mhm.
Was in einem sehr, sehr beschaulichen, sehr schönen, irgendwo am Arsch der Heide liegenden Friedhof ist.
Aber wir sind weiter in Dublin.
Wir sind irgendwo zwischen... Ich sag's dir sofort, also es ist eine Dreiviertelstunde vor Dublin, liegt auf dem Weg von Tullamore nach Dublin. Also es ist wirklich irgendwo auf so einem Dorf. Und
ist es eigentlich Pflicht oder ist das nur ab einer bestimmten Größe, sag ich mal 40 Einwohner oder so, dass man irische Ortschaften immer nach alkoholischen Getränken nennen muss?
Es wird so eine Regel geben.
Ja, ne? Ja. Aber es ist echt so, damit du sagst, ja, dann waren wir in Kilkenny und dann waren wir in Tullamore und dann waren wir in, das ist so, ja.
Ja, ja. Gut, es leitet einen ja auch ein bisschen, weil das ist ja das, was die irische Volksseele zu sein scheint.
Ja.
Gesellig.
Weil, da müsste man mal wahrscheinlich im Einzelnen gucken, wann das wie benannt wurde, ne? Oder ob das.
Voll. Also, ja. Es gibt ja auch nicht so sonderlich viele größere Ansiedlungen. Es gibt wahrscheinlich nur zwei oder drei. Also Limerick ist ein bisschen größer, Cork ist, glaube ich, ein bisschen größer und irgendwas werde ich vergessen und Dublin halt. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall, ich schaute auf die Karte und sagte, was ist denn auf dem Weg noch so? Und dann tauchte halt so ein Pin auf, The Grave of Arthur Guinness. Und ich sagte,
ja.
Machen wir doch mal. Das ist wirklich ein zauberhafter Friedhof, ein in Naturstein eingefasstes Ding mit einer Kirchenruine in der Mitte. Und das ist im Prinzip der Kirchenhof.
Ja.
Und im Innenschiff dieser kaputten Kirche, ich zeige dir jetzt ein Bild.
Ach ja, schön.
Ist dort eine Platte in die Seite eingelassen. Und
pittoresk.
Yes. Und es ist oben auf dem Hügel und du guckst runter und da sind überall dann Schafe und Kühe und grüne Wild.
Jetzt höre ich aber ein bisschen Musik und Rosamunde Pilcher reitet vorbei.
Ja, ich sehe Kilkenny-Werbung.
Okay, ich kenne keine Kilkenny-Werbung.
Oder Kerrygold.
Ja.
Schon besser?
Ja. ich habe mir übrigens
da fest vorgenommen. Da muss ein Pin hin, weil da müssen alle Leute, die in Irland durch die Gegend fahren, mal hin, weil es ist ein wunderbar netter Ort.
Ja,
aber
dann ist das doch dein Pin für heute, oder?
Ja.
Ja?
Habe ich das erledigt.
Guck mal.
Oh, ein Glück, der Druck ist weg.
Ja. ja, gucken, haben wir schon den ersten Pin. Ich mach dann meinen sehr viel später.
Mach das, aber dann habe ich schon mal auch einen Arbeitsnachweis für heute.
Ja, sehr gut.
Wie kam ich, irgendwas war doch gerade. Egal, irgendwie kam ich hin, man kann ja zurückspulen.
Genau. Ich wollte dir, ich habe mit Fußball angefangen und ich mache mal mit Fußball weiter.
Das lieben die Leute.
Das weiß ich. Aber ich glaube, das ist anknüpfungsfähig.
Okay, bitte.
Ich rede über die erfolgreichste deutsche Fußballarena, das erfolgreichste deutsche Fußballstadion. Es hat dort 4 Spiele gegeben.
Mhm.
Und alle sind von der Heimmannschaft gewonnen worden.
Vereinsmannschaft.
3-mal vom Verein und 1-mal international.
Dann muss es ja etwas größer sein.
Ja. 20.000 Menschen.
Und älter?
Nein. Es ist die sogenannte Lena Arena.
Mhm. Ja.
Schon mal gehört?
Nee.
20.000 Leute stand in Düsseldorf. Offizieller Name Air Berlin World.
Ah.
Die Geschichte ist lustig.
Okay.
Und irgendwie Tatsache an mir vorbeigegangen. Ich stolperte darüber und im Lesen dachte ich mir, ach ja, irgendwie ganz hinten, da war was. Aber eigentlich ist das an mir vorbeigegangen. Also, es hat dort 4 Spiele gegeben. Am 26. März 2011, das erste, nämlich ein Deutschland U19 gegen Ukraine U19. Und dann war es die Heimstätte der Fortuna aus Düsseldorf, die dort 3 Heimspiele in der zweiten Liga ausgetragen hat. Gegen Union Berlin 3-0. Gegen Arminia Bielefeld 2-0 und gegen Alemannia Aachen 3-1. Und am 8. Mai 2011 war es dann auch schon wieder vorbei mit dieser Arena.
Warum?
Komme ich gleich zu. Sie wurde gebaut, Baubeginn am 17. Januar 2011.
Ja.
Und eröffnet am 26. März 2011. Es war ein Spielfeld, was komplett aus Tribünen.
Ach so, wie so eine Beachvolleyball-Arena.
So.
Ah.
Und jetzt ist die Frage, warum heißt das Ding Lena Arena?
Ja, stimmt. Keine Ahnung.
2011, Lena.
Oh. Satellite.
So sieht's aus. Wir hatten uns dazu entschlossen, nachdem wir das Ding gewonnen haben, das Ganze in der damaligen Esprit Arena stattfinden zu lassen in Düsseldorf.
Stimmt.
Und dafür brauchten die 6 Wochen für Proben und für Vorentscheid und für weiß ich was, das ganze Tüdelüt. Und die hatten deswegen 6 Wochen einfach keine Fußballerräder. Ja. Und damit Düsseldorf seine letzten 3 Heimspiele austragen konnte, haben die so ein Stahltribünenteil daneben auf dem Trainingsplatz gestellt. Für 20.000 Leute, das Ganze hat 2,8 Millionen gekostet. Und dann haben sie hatten sich erst überlegt, ob man nach Bochum ins Ruhrstadion geht oder nach Leverkusen oder so, aber das war alles irgendwie nicht möglich.
Warum nicht nach Köln?
Ja, weiß auch nicht.
Ist da was?
Ja. Ja. Und dann hat es dann eben am 8. Mai, was für ein schönes Datum, das letzte Spiel gegeben und am 16. Mai haben sie das Stadion wieder abgebaut und heute findest du davon nichts mehr.
Ist jetzt wahrscheinlich ein normaler Sportplatz.
Genau, Trainingsgelände neben der Arena in Düsseldorf.
Kannst mal sehen, wie viel Kohle da offenbar drin steckte in diesem Eurovision Song Contest.
War das ja, nicht das? Das auch, aber auch, dass es sich wirklich lohnt für 3 Spiele, 2,8 Millionen, nur für die Infrastruktur. Das sind ja sozusagen Kosten on top und zweite Liga. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert.
Ja. Wird ja voll gewesen sein.
Genau, war es auch. Also ich habe das irgendwie gar nicht mitgeschnitten damals. Ich wäre da hingegangen, einfach weil es cool ist.
Du musst die 2,8 ja auch durch 4 teilen.
Ja, genau. Ja. So, aber 20.168 Plätze.
Okay.
Davon 7.700 Stehplätze. Ja. 1.000 Menschen im VIP-Bereich.
Da hat sich einer was bei gedacht.
Ja. Und da ist alles untergegangen. Nicht nur das Stadion und so weiter, sondern auch natürlich der Sponsor. Air Berlin World.
Ja. Air Berlin hat es auch irgendwie hingekriegt. Ich bin mal mit Air Berlin in der Holzklasse nach Miami geflogen.
Das hört sich nicht gut an.
Nee. Aber diese roten Handschuhe, der Flugbegleiterin und das Schokoladenherz.
Ja.
Die werden dauerhaft in Erinnerung bleiben.
Ja. Ja, ich habe da irgendwie immer Meilen gesammelt und die anschließend nie mehr eingelöst.
Ja. Wie würde Deichkind sagen? Also Deichkind sagt, schenkt die Überstunden dem Konzern.
So sieht's aus.
So hast du es mit deinen Meilen gemacht.
Ja. Was soll das denn jetzt mit den überstundenden Konzernen? Ich weiß, dass du jetzt ja auf die Fritze-Merz-Geschichte eingehen willst, dass wir alle zu faul sind, aber so nicht.
Nee, wir sind nicht zu faul, wir arbeiten zu wenig.
Ach so, so war
da
das.
Da muss man, ja. Und Fleiß muss sich ja wieder lohnen. Ist dann auch angekommen, dass das ja keinen Sinn macht, weil nur durch Fleiß, was Fleiß lohnt sich. Hä? Hey? Wir arbeiten einfach zu wenig. Hinrich. Ja. Wir arbeiten zu wenig.
Okay. Ich wollte es ja nur wissen, aber er hat es mir jetzt zum Glück gesagt.
Ja. Lass doch mal den Merz in Ruhe. Mann.
Ich wollte auf charmante Art und Weise und ganz leichtfüßig seine Kernthesen verbreiten.
Ja, man hat ja welche.
So. Bierdeckelweise.
Naja. Also ich, ja.
Was hast du noch Schönes?
Ich weiß, du hast mir zugerufen, dass du einen schönen Trommelpeter hast. Und ich würde mich, glaube ich, entweder...
Nee. Hast du den Trommelpeter.
Ich habe einen Trommelpeter. Ich habe nicht so einen richtigen Trommelpeter.
Ja. Ich habe auch einen, aber der ist keine Sensation. Der ist solide, würde ich ihn nennen.
Ah, okay. Nee, dann habe ich, glaube ich, erst noch mal eine genial Danebenfrage für dich.
Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei Genial Daneben. Spitzenbesetzung heute. Großartige Besetzung.
Bereit?
Ja.
Was haben der römische Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosoph Marcus Tullius Cicero, wie wir heute wohl sagen, oder Cicero?
Ja.
Und der ehemalige Fußballstar Chicharito aus Mexiko gemeinsam.
Das ist ja.
Nur kurz zu den Lebensdaten. Ja. Cicero 106 bis 43 vor Christus und Chicharito müsste jetzt irgendwas in den 40ern sein.
Cicero ist vor allen Dingen, habe ich das doch richtig in Erinnerung, vor allen Dingen der Geschichtsschreiber, oder?
Also nee, das ist Tacitus.
Ah, merkt.
Cicero ist Rhetoriker, großer Redner,
ja.
Widersacher Cäsars.
Ja, okay.
Bekannt geworden durch die Reden gegen Catilina. Da hat die Verschwörung des Catilina aufgedeckt und niedergeschlagen und damit die Republik noch gerettet, bis dann die Diktatur unter Caesar folgte.
Das Triumvirat.
Genau, und in den Wirren nach Caesars Ermordung fiel er dann auch den Häschern, weiß ich jetzt gar nicht, von Octavian oder Pompeius.
33.
Ja, er verstorben ist er dann 43, nee. Das dauerte ja ein bisschen.
Ach ja, da hat er aber noch 10 Jahre gehalten.
Ja. Naja, es hat ja ein bisschen gedauert.
Ein gelebtes Leben, wie man damals sagte.
So. Ja, und irgendwann haben sie ihn
erwischt. Ach, verstehe ich. So.
Naja, Octavian musste ja erstmal Pompeius platt machen. Glaube ich.
Das ist so, ich habe mich da gestern drüber unterhalten. Meine Eltern waren ja so großzügig und haben mir Latein ab der 5. Klasse gegönnt.
Das muss Liebe sein.
Absolut. Und ich habe nun also relativ viele Stunden ja in meinem Leben dadurch in irgendeinem Lateinunterricht gesessen, auch nicht mit besonders großen Erfolgen, aber ich traf dann anschließend ja in meinem Studium irgendwann auf Menschen, die in der DDR sozialisiert waren und die ähnlich lange Russisch gelernt hatten und die wirklich keinen Satz rauskriegten. Und so ist es natürlich bei mir auch beim Lateinischen. Wenn du dich nur anständig innerlich sträubst, dann bleibt nichts hängen. Ich habe 6 Jahre Klavierunterricht gehabt.
Ja. Ich 5, aber.
Ich weiß, wie der Deckel aufgeht.
Ja. Und dass die, glaube ich, schwarze und weiße Tasten so haben. 88.
Und das ist ernsthaft, wenn man sich überlegt, was Menschen gegen Geld oder auch kostenlos versucht haben, in uns reinzudrücken und wir einfach gesagt haben, versuch doch.
Es macht einfach viel mehr Spaß und das Gehirn geht auf, wenn man Lust dran hat, wenn man Interesse hat. Ja.
Und diese ganzen, das ist natürlich relativ praktisch, dass du dann Latein auch mit römischer Geschichte verbindest und deswegen sind die alle bei mir irgendwie in einem kleinen Giftschrank.
Dann kann ich aber noch eine Literaturempfehlung nachschieben, während du ja weiterhin nachdenkst, wo die Verbindung zwischen den beiden sehr ähnliche Menschen ist, gibt es eine Trilogie von Robert Harris, der auch Konklave geschrieben hat, der München geschrieben hat, der Vaterland geschrieben hat.
Genau, ich kenne also
Diktator,
Vaterland habe ich geliebt.
Ja.
Das erste kontrafaktische Buch, was ich gelesen habe, das auf Ewigkeiten her, ich fand das sensationell.
Ja, und ich glaube, die Trilogie zu Cicero ist eben Titan, Imperium, Diktator, glaube ich, ganz toll. Also es ist dann ja nicht kontrafaktisch, sondern biografisch, aber eben in Romanform.
Ich hatte ein Kinder- oder Jugendbuch, das im alten Rom spielte. Gaius ist ein Dummkopf. Das war ganz lustig.
Ja, Gaius Bonus ist, glaube ich, in Asterix der Gallia der Centurio in Barbarorum.
Ah, okay. Der Mensch, der das geschrieben hat, nochmal ganz kurz, der hat auch ein Buch geschrieben namens Gepäckschein 666.
Gepäckschein
666.
Ja. Gepäckschein wäre auch cool.
Ich spoiler jetzt mal.
Ja.
Die ganze Verwirrung beruht darauf.
Oh, dass das ist 999.
So.
Wow.
Aber ich habe es damals wirklich sehr geliebt und auch ein tolles Buch namens Timpetil. Das sind so Bücher, die wirklich komplett untergegangen sind, die es also nicht in unsere Zeit geschafft haben.
666 ist doch The Number of the Beast von Iron Maiden,
nicht wahr? Ja, absolut.
Ja. So.
Du merkst, das sind alles
Hilfserwägungen, die aber nicht zum Ziel führen.
Zu gar nichts führen. Ja. Chicharito, ich finde, der klingt erstmal brasilianisch. Der hat,
ich weiß, bitte, Mexikaner.
Ja, das zählt nicht. Der hat Brasilianer zu sein. Ich lass kurz einflechten. Du merkst, wie ich herumeier.
Ja. Nee, habe ich noch nicht. Aber jetzt, wo du sagst,
fällt's mir auf. Ich sag dir ganz kurz, wie die Mexikaner ihre Mannschaft anfeuern. Das ist mein Lieblingsanfeuerungsruf.
Na?
Merico, Merico, ra, ra, ra. Warum auch nicht?
Top.
Ja, finde ich
aber
auch.
Aber ist ra nicht ägyptisch?
Nee, amerikanisch, hat doch ein Fußball, ein Footballspieler. Amon Ra. okay, ich sag mal, es ist die Größe. Nein, er hat sowas, bei Caesar sagt man noch die Nase, weißt du, das ist so eine caesarische Nase.
Ja.
Der sah so aus.
Julianisch, Entschuldigung.
Julianisch, so sagt man, ja, sehr gut, richtig, ja.
Ja.
Wie dumm von mir.
Aus dem Geschlecht der Julia.
Ja, verstehe ich, das ist sowas wie, was haben die Augsburger, die haben ein fliehendes Kind, ne? Nee, nicht Habsburger. Mein Gott, ja. So groß ist
die. Obwohl, bei Habsburg hat das aber auch Gründe.
Ja.
Die haben es ja wirklich.
Ja.
Mann.
So, also ich sag jetzt, ist das Aussehen. Aber das ist ja Quatsch, das weiß man ja gar
das
nicht.
Das weiß man nicht. Nein. So. Nee.
Die hatten beide eine anständige linke Klebe.
ist für Chicharito nicht überliefert.
Nee, sag mal, weiß ich nicht. Oder ein Anhaltspunkt.
Was bedeutet denn Chicharito?
Der kleine Cicero.
Nein.
Sondern?
Chicharito ist ja die kleine Erbse.
Ah.
Und Cicer,
ja,
Latein, ist die Kichererbse.
Ja.
Das heißt, beide heißen die Erbse.
Ah, verstehe ich. Verstehe ich. Aber Chicharito bezieht sich nicht auf Chicharo, sondern dass er einfach höchstwahrscheinlich relativ klein und, wie soll ich sagen, etwas gedungen ist.
Genau. Und wahrscheinlich ist das irgendwie mit Wortstamm Latein, Spanisch irgendwie.
Verstehe ich.
Genau.
Ja, ich fand das immer toll, dass man sich diese Namen aussuchen darf. Das hat ja in Deutschland, hat das ja nur Pele Wollitz ernsthaft hingekriegt.
Ja, und Zecke.
Oh, Zecke Neuendorf.
Zecke Neuendorf.
Ja.
Die Geschichte ist bekannt?
Nee.
Er ist ja ein Künstlername.
Ja, ja, klar.
Und die Geschichte geht, glaube ich, so, die ist jetzt ja nicht recherchiert, aber ich erinnere das dunkel, dass er Zecke auf dem Trikot haben wollte. Und der DFB gesagt, nix da, steht ja nicht in deinem Ausweis. Und er hat gesagt, dann lasse ich mir das jetzt eintragen. Dann ist er zum Amt, hat gesagt, ich möchte mir einen Künstlernamen eintragen.
Ja.
Da haben die zu ihm was gesagt? Sind Sie denn Künstler?
Ja.
Und dann hat er wohl zwei Bilder gemalt und hat gesagt, bitte.
Ach gut.
Und dann wurde es eingetragen und dann durfte es auch aufs Trikot.
Ja. Weil das mit dem im Auge des Betrachters und so, die Nummer.
Ja.
Okay, nicht schlecht.
Ja.
Guck mal, hätte ich dem nicht zugetraut.
Ja. Und Susi Zorc?
Ja, aber da stand ich ja nicht auf dem Trikot. Also ja, die Namen hast du ja immer. Also, welcher anständige Spieler hat denn keinen Beinamen?
Thomas Müller.
Sage ich ja.
Ja, gut. Pele Wollitz, ja.
Ja, ich fand das immer gut. Es gab einen in den 80er so, der hieß Sokrates. Und da musste der
ein Brasilianer doch, oder?
Ja, ein Brasilianer. Und da musste der Sportmoderator immer sagen, dass er ein Doktor der Medizin ist. Ich weiß nicht warum, es war Pflicht.
Ach so.
Das zu sagen.
Okay. Ja, das ist aber noch die alte Moderatorenschule, ne? Wo dann immer Zuschreibungen.
Ja, trotzdem. Ich liebe ja die alte Moderatorenschule, die vor allen Dingen darin bestand, auch mal die Klappe zu halten.
Ja.
Wenn du dir wirklich die alten Übertragungen anguckst, so weiß ich was, 82er Endspiele oder sowas, der sagt alle 3 Minuten was und dann nennt er den Namen des Spielers, der gerade am Ball ist, was korrekt ist, denn die Übertragungen waren nicht so gut, dass man das immer sehen konnte und gut ist.
Ich habe mich immer gefragt, warum gesagt wird, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, Gladbach in Weiß von links nach rechts.
Ja.
Habe ich nicht verstanden, aber es scheint offenbar aufgrund der Bildqualität, schwarz-weiß,
ja, ja,
immer noch, also es scheint so ein Überbleibsel so gewesen zu sein, dass du hast ja schwarz-weiß und gelb-blau, schwarz nicht gesehen.
Ja, klar.
Und dass das eben deutlich gemacht wurde, dass es dann näher kommt.
Also daher ja die Arschkarte.
Richtig.
Weil du, die Leute im Stadion war das wurscht, da konntest du das einfach so machen, aber im Stadion, beim Fernseher musstest du halt wissen, wo hat er sie her.
Ich höre ab und zu den Podcast von Arne Zeigler, der da auch manchmal ältere Gäste hat, die dann aus ihren frühen Jahren berichten und da als Kinder ins Stadion gegangen sind, noch zu Schwarz-Weiß-Fernsehzeiten und sagten, sie waren total überrascht, dass das da in Farbe ist. Stefan Weil hat da mal, glaube ich, ein ganz launiges Stück zu beigetragen.
Der ist, glaube ich, auch ganz launig als Mensch. Rentner, oder?
Mittlerweile Rentner, ja. Ja.
Selbstbestimmte Entscheidung, fand ich ganz, ganz gut.
Ich meine, was willst du auch noch, ne? Irgendwann, wenn du sagst jetzt, was soll denn noch kommen? Gut, du kannst mit 69, kannst du auch noch Bundeskanzler werden.
Ja, ich habe mir das neulich mal überlegt, wie alt eigentlich Adenauer als
viel älter.
War der so viel älter?
Ja, Adenauer war 74
oder ist das nur
oder so.
In unserem Empfinden so?
Nee, Adenauer ist im Jahre des Herrn 1876 geboren.
Ja.
49 bis 76, also 49 plus 34.
Mhm.
Ja, 50. Ja. Dann können wir das eben noch auflösen? Ich kriege gerade nicht. Jetzt sitzen die Leute da und sagen, wie alt war er denn?
Naja, der war 73. Das sind 4 Jahre.
Okay.
Also klar sind das auch relevante Zahlen, ne? Zwischen 69 und 74. Aber der war jetzt nicht. Nein, der wurde uns immer natürlich auch als der Alte verkauft. Ist ja klar, weil der der hatte ja vorher schon eine Karriere gehabt als Kölner Oberbürgermeister.
Aber durch, genau.
Ja, ja, und die lag zu dem Zeitpunkt eben auch schon mal easy 30 Jahre zurück.
Oh, das ist aber gut jetzt, ne? Wir sagen, Konrad Adenauer war zum Beginn seiner Kanzlerschaft.
Sag jetzt nicht so viel mehr, als wenn er aufhört.
Ja, aber nicht viel älter als Friedrich Merz heute. Ich finde allerdings, dass sie sich jetzt in der Nachbetrachtung schon unterscheiden, weil man aber wahrscheinlich auch den späten Adenauer immer vor Augen hat, der dann ja schon sehr, sehr alt war.
Der war bis 57 Bundeskanzler, ne? Also der war dann auch noch wirklich lange dabei. Aber
63.
Aha?
Bis 63.
Ah ja, 57 war eine Bundestagswahl, richtig. Und dann bis 62, ja, richtig.
Und dann hat er auch nur noch
vier Jahre. Ja, natürlich, natürlich, was rede ich denn für einen Quatsch? Der war natürlich noch beim Mauerbaukanzler. Ja. Das war ja das Problem. Dann verlor er die Wahl.
Er war nicht da, ne?
Er war nicht da, genau, war in Italien. Boccia spielen.
Urlaub machen, genau.
Ja, richtig.
Und Willy Brandt war relativ sauer, glaube ich, dann, ne? Als regierender Bürgermeister?
Vielleicht, aber vielleicht war Willy Brandt auch überhaupt nicht sauer, weil die Show einfach bei ihm lag.
Ja.
Abgesehen davon, muss man ja einfach mal sagen, außer für die Optik war das für gar nichts gut. Der stand da halt und hat gesagt, Junge, Junge.
Das denkst du. Hm. Was meinst du, wie die Geschichte gelaufen wäre, wenn Adenauer da gewesen wäre?
Ja. Okay.
Kannst mal ein Buch drüber schreiben, kontrafaktisch.
Sehr gut. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Wenn Konrad Adenauer den Mauerbau final verhindert hätte, was wäre dann aus David Hasselhoff geworden?
Hm. Jetzt muss ich gucken, wann David Hasselhoff geboren ist. Ich glaube, David Hasselhoff hatte ja ein ganzes Leben lang Zeit, sich darauf vorzubereiten.
Mir lief neulich eine Folge Knight Rider über den Weg und ich guckte.
Wie kann das passieren?
Oh,
52 geboren, also die.
Ich sag mal, im linearen Fernsehen sind die im hinteren Bereich belegten Kanäle, zeigen sowas.
Da lohnt es sich auch mal hinzuluschern.
Ja, absolut, weil es da nämlich auch alte Magnum-Folgen gibt.
Oh, Magnum ist gut.
Magnum ist sehr, sehr gut.
Dieser Blick in die Kamera und so als Stilmittel, es ist schon.
Ja, Thomas Magnum ist erstens gut und zweitens haben wir verlernt, auf diese Art und Weise natürlich etwas zu gucken, weil in diesen 40 Minuten de facto nichts passiert.
Ja, es passiert nichts.
Es ist so unfassbar langsam.
Ja, ja, aber auch das hat sich rübergerettet. Ich werde in Kürze gut bekannte Freunde bei mir im Garten zu Gast haben. Und ich habe mir gedacht, jetzt in Zeiten von KI mache ich für die, die wissen ja, dass sie kommen und die haben sich quasi eingeladen. Ich mache mal eine KI-Einladungskarte.
Ja.
Und was nehme ich natürlich? Mach mal bitte Magnum-Style.
Ja, ja. Finde ich gut.
Sieht gut aus.
Dass wir beide Magnum auch mögen, erkennt man an unserem Intro.
Ja, genau. Ist, ja, klar. Tom Selleck hat aber später auch noch, der hat auch noch True Detective und so gemacht.
Blue. Ja, und jetzt macht der, oder was heißt jetzt, also vor nicht allzu langer Zeit hat er noch diese New Yorker Cop-Geschichte gemacht, wo er Polizeipräsident ist.
True Detective.
So heißen die?
Ich glaube ja.
Ach du, weil du so ein Internationalist bist. Ich kenne nur den deutschen Titel.
Ja, dann sage ich auch nicht. Dann sage ich wahrer Detektiv.
So. Nee, so heißt das nicht.
Ich guck das jetzt nach.
Blue Bloods heißt das. So, wir reden über Unterschiedliches. Blue Bloods heißt.
Ich habe wieder keine Ahnung, ne?
Weiß
das
ich
ist hier
nicht.
Nämlich mit
Ich kenne deine True Detective nicht. Nee, ich kenne eine, die heißt anderes. Blue Bloods.
Nein, das ist hier mit McConaughey.
So, das ist auf jeden Fall so eine Serie, wo sie so ein bisschen, da heißen die auch Kennedys und so, weil sie so einen katholisch-irischen Clan spielen, der dann die Polizei.
Wie alt ist Tom Selleck?
Alt, über 80.
Ja, genau 80, ja.
Naja, wenn er gestern Geburtstag hat, ist er über 80, nicht? Du merkst, ich bin heute einen Hauch auf Krawall gebürstet.
Ja.
Sagt man das noch?
Ich denke.
Ja, ne?
Ja. Ja, also worüber wir eigentlich sprechen.
Kennst du das Wort Fünsch? Da wäre die Fünsch.
Nee.
Ja, das ist,
wenn man so. Ich kenne eine Flunsch ziehen.
Ja, eine Flunsch ziehen kenne ich auch.
Ich muss jetzt eben rausfinden.
Ich bin mal bei so einer Vox Pops in der Hamburger Innenstadt gefragt worden, also wenn sie dir so ein Mikro unter die Nase halten, für so einen Spieler bei Sendung.
Bin das ist das, was mir nie passieren wird.
Bin ich mal gefragt worden, was mein Lieblingswort auf Plattdütsch ist.
Ja.
Und ich habe Tatsache eins.
Welches?
Bringklöderich.
Bringklöderich, ja, das ist gut. So ein bisschen verwackelt.
Ein bisschen verwackelt, ja, Bringklöderich kann aber auch, das ist aber, kann auch ein Zustand sein, den man sich vorsätzlich.
Gut, das ist bei mir verwackelt. Also es ist nach dem Zustand, ist man ein bisschen verwackelt. Also Blue Bloods ist erstmal richtig, du hast natürlich völlig recht, True Detective ist was anderes. Ja, nee, Bringklöderich ist gut. Eine Flunsch.
Eine Flunsch ziehen.
So, mir ging es um die Erbse.
Ja.
Und das ist mir nur über den Weg gelaufen und das fand ich, nein, das ist mir nicht über den Weg gelaufen. Ich habe, bin ein großer Cicero-Fan eben aufgrund dieser Trilogie von ja, Harris.
Okay.
Und weil der halt einfach in einer Zeitzeuge von so vielem war, was wir heute auch noch kennen. Also die Römische Republik oder das Römische Imperium ist ja ewig lang. Aber es gibt halt so ein paar Knackpunkte und dann so Personen wie eben wie Caesar, wie Crassus, Lepidus, Catilia, Sulla und so weiter. Das sind, die fallen alle in seine Lebenszeit. Und er halt da drin als King of Cotlet, weil er einer der besten Anwälte zu der Zeit war und halt eben auch viel geschrieben hat. War mir eben im Begriff und ich las mir das irgendwie aus irgendwelchem Grund nochmal durch und da stand dann eben, dass Cicer oder Kiker eben die Erbse bedeutet. Und dann habe ich mir selber diese Frage hergeleitet und gesagt, dann habe ich gedacht, da gibt's doch noch die kleine Erbse aus Mexiko. Toll, oder?
Absolut.
Das ist der Blick in den Maschinenraum.
Magst du dir den kleinen Gedanken dieses etwas spöttischen Beinamens, den dir einfach bewahren, da würde ich dann nachher nochmal drauf kommen. Bitte. Ich bin nochmal bei Beinamen nochmal, Wolfsburg hatte mal 3 Spieler aus Brasilien.
Marcelinho.
Nee, Grafit, Grafitsch und Grafite.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, Grafitsch ist richtig.
Weiß ich, ich glaube, ja, egal. So. Und weißt du, woher das kommt?
Nee.
Grafit ist von dem, was da eben in der Mitte drin ist, der portugiesische Ausdruck für einen Bleistift. Und er hatte so dünne Beine als Kind.
Witzig. Sehr gut. Ja. Ja, das ist eine ganz andere Tradition. In Russland haben sie sich Kampfnamen gegeben.
Mhm.
In Brasilien offenbar.
Ja.
Irgendwelche Sachen.
Ja. Das auch. Oh,
aber Lionel Messi, den haben sie doch auch La Pulga genannt oder so, nicht? Der Flo?
Ja.
Aber
ja,
das sind dann mehr so Zuschreibungen, glaube ich. Ja, nicht Namen. Ne?
Also ich nehme das jetzt einfach mal als brillante Überleitung und mache mal einfach mit meinem Text weiter. Was großartiger Text ist gar nicht mit meinem kleinen Thema.
Bitte.
Das hat ja einen Grund, weswegen die so genannt werden. Also die Brasilien, also spanische und portugiesischsprachige Menschen. Weil,
du kannst das nicht aussprechen, oder?
Na, das haben die ja auch in Brasilien, haben die ja auch solche Namen. Auch Pelé hieß ja ganz anders, nämlich irgendwas, das dauert jetzt relativ lange, und dann Santos.
Ja.
Und das ist genau das Ding. Das spanische Namensrecht ist eben ganz anders als unser, sondern da gibt es einen Vornamen, dann gibt es den Namen des Vaters und des Mutters und dann noch einen Familiennamen, so etwas. Also das dauert relativ lange, bis du da so einen Namen hast. Und deswegen ist es eben so, dass die, wenn du dann so ein Trikot beflockst, aber auch wenn du jemanden rufst, dann musst du den eben schon mal einen Namen geben. Und da die Vornamensvielfalt nicht so groß war, wie bei uns heutzutage, ist bei uns ja auch genauso gewesen. Also wenn der Lehrer gesagt hat, alle Matthias und Stefan nicht raus aus der Klasse, dann war der halb leer.
Ja.
Und deswegen mussten die, oder deswegen war es sinnvoll, einen solchen Namen zu machen. Also in das spanische Namensrecht, und das ist jetzt nicht so, dass ich das alles mal so eben runterrattern kann, sondern ich komme eben zu meinem Thema. Oder zu einem Thema, was ich so ein bisschen dir erzählen wollte. Nämlich, also in Spanien erhalten die Kinder grundsätzlich immer 2 Nachnamen, den ersten Nachnamen des Vaters und den ersten der Mutter. Und dann gibt es eben noch einen Familiennamen. Und dann, seit 1999 dürfen die Eltern entscheiden, in welcher Reihenfolge. Also ein bisschen.
Reformen.
So, genau dazu kommen wir. Im arabischen Raum wird es dann ein bisschen wilder, wie die Namen sind.
Ja, nämlich, Sohn des,
genau,
oder?
Genau, du hast Vorname plus Ibn. Vatername plus Großvatername plus Familienname.
Ja, dieses Ibn.
Genau, also ich mache mal ein Beispiel. Mohammed Ibn Abdullah Al-Qurashi.
Oh, den kennt man, ne?
Weiß ich nicht. Das ist Mohammed, der Sohn von Abdullah aus der Familie der Quraishi.
Ja, den kennt man.
Genau. Und Ibn, ja, wer ist denn?
Der Quraish, ne? Oder so, das ist die Familie, ne?
Ah, okay. Gut,
glaube
ja,
ich.
Ja. So, und Bin, ne, Ibn ist der Sohn und Bind ist die Tochter.
Ja.
So.
Dottir und Son.
Ja, kommen wir gleich zu.
Ah. Nerv ich dich?
Gar nicht, nein, nein, gar nicht. Ich finde es großartig, dass wir augenscheinlich wirklich die Geschichten uns so ausgedacht haben, dass wir, ohne das voneinander zu wissen, so eine Art Flow reinbekommen. Finde ich gut. Finde ich gut. In Russland ist das auch nochmal ganz lustig. Da hast du nämlich zwei Vornamen.
Ja. Yeah.
Nämlich deinen eigenen und den des Vaters. Und wenn man dann nicht besonders, also Michael, achso, und das Ivich ist im russischen Ovich, heißt eben Vater, Sohn von.
So. Okay.
Ja. Und deswegen haben wir zum Beispiel Michael Sergejewitsch Sergejewitsch Lenin. Mhm. Und wenn jemand eben nicht besonders Wladimir
Nee, der ist doch nicht Lenin.
Nein,
warte. Ulyanov heißt der.
Naja, das ist Lenin, war sein Kampfname.
Genau, aber
das
Ulyanov.
Ist, ja, Ulyanov dann, ja. Nee, der hieß auch ganz anders. Der hieß Wladimir Iljewitsch. So. Und Putin zum Beispiel, da war man nicht besonders einfallsreich.
Der hat zweimal den gleichen, ne?
So sieht's aus. Der heißt Wladimir Wladimirovich.
Ja, ja. Und Putin. Da war Putin aber schon.
Ja.
Oder Putin.
Und was ganz lustig ist, im Russischen und auch im Polnischen übrigens, heißen die Frauen ein bisschen anders als die Männer, weil die immer Ova haben.
Ova, ja.
Ja.
Ja. Okay.
Ja. Ja, ich hatte mal in grauer Vorzeit, ich hatte das, glaube ich, schon mal einfließen lassen bei dieser Prag-Geschichte. Da gab es eine Deutsche, die nach Prag geheiratet hatte und dort Lehrerin war. Und die hieß Rosi. Und deswegen hieß sie natürlich Rosinova. Das fand ich einfach ganz schön.
Cool.
Ja. Genau, wir waren aber schon bei der Geschichte, nämlich, dass es in Island gibt es überhaupt gar keine Nachnamen. Mhm. Sondern es gibt nur sogenannte Patronyme. Das heißt, die isländische
Ich habe gerade mein Wikipedia-Dings immer auf zurück geklickt, ne? Mhm. Und dann kam jetzt eben Cicero, David Hasselhoff, Edison, kam so eine ganz bunte Reihe an Menschen, die nichts miteinander zu tun haben.
Gar nicht.
Frank Hasselhoff.
Vereint in diesem wunderbaren Podcast.
Entschuldigung. Nummer 5, Mick the Miller. Naja, gut.
Oh, da sind wir bei der letzten Folge. Mhm. Also auf Island gibt es überhaupt keine Familiennamen, sondern immer nur den Namen des Vaters und dann Son beziehungsweise Dottir hinten dran. Was natürlich ganz lustig ist, weil Geschwister dann, wenn du das so siehst, keinen gemeinsamen Namen haben.
Ja, ungewohnt, ja? Für uns.
Also dein Sohn hieß eben Paulson und deine Tochter hieß Paulsdottir.
Ja.
Das ist einfach nicht der gleiche Name.
Nee, das stimmt. Aber du brauchst auch zur Erziehung eines Kindes ein ganzes Dorf.
So. Das soll diese Nachnamen. Und da muss man immer dazu sagen, afrikanische Weisheit.
Ja, bestimmt.
So.
Oder Montessori oder was weiß ich. Ja. Irgendwer behauptet das da auch aus der Richtung. Ja.
Weswegen ich dir diese kleine Geschichte erzählen wollte und glaub es mir, es läuft auf eine, wie ich finde, ganz charmante Pointe hinaus.
Okay.
Wir haben seit kurzem ein neues Namensrecht in Deutschland.
Ja.
Gerade mal ein paar Wochen alt. Und dieses Namensrecht, sage ich jetzt einfach mal, vollzieht so ein paar gesellschaftliche Realitäten nach. Nämlich die Doppelnamen, die man, also eine Doppelnamenregelung. Ich beispielsweise habe geheiratet, das war ein Zeitraum, da gab es gar keine Doppelnamen. Da gab es eine relativ neue Regelung, dass Ehepartner beide unterschiedlich heißen durften, aber kein Doppelnamen. Vorher gab es ganz viele Doppelnamen. Das war, ist ja diese sprichwörtliche, diese FDP-Damen, die immer mit.
Ach, das sind bei dir FDP-Damen?
Ja.
Bei mir sind das Lehrer.
Ja. Nee, weil bei mir ist das eben so Strack-Zimmermann. Ach so, und ja. Wen haben wir denn dann doch?
Wiczorek Zoll.
Wiczorek Zoll, ich war ja nicht.
Leuthäuser Schnarrenberger.
So,
Leute. Ich verstehe die FDP-Anleihe. Okay.
Ja. Hm? Ja, Wiczorek Zoll war.
SPD.
Die Rote Heidi.
Die Rote Heidi, ja. Ja, stimmt.
Ja.
Aber Wiczorek Zoll, Leuthäuser Schnarrenberger,
ja.
Ist auch Strack-Zimmermann, also, naja.
war die Zeit.
Ja, genau.
So, und jetzt kann man eben ganz viele verschiedene Dinge machen. Das ist mäßig spannend unterhellen, wenn man nicht gerade in dem Thema unterwegs ist. Aber also es ist so, man kann also Doppelnamen machen und kann sich diese Doppelnamen auch aussuchen, in welcher Reihenfolge man die nehmen kann. Man kann sich einen Familiennamen geben, man kann aber auch den Kindern nur einen davon geben und so weiter und so fort. Das Ganze geht mit und ohne Bindestrich. Das ist alles so, dass das möglichst praktisch ist. Man hat sich allerdings mal darauf geeinigt, dass mehr als zwei Namen, dass es die nicht gibt. Na, also man könnte sich ja vorstellen, dass Menschen mit einem Doppelnamen heiraten und dann mit einem Vierfachnamen unterwegs sind.
Und dann wirst du im Flughafen ausgerufen.
So, ja. Das
bei der Unterschrift auch lästig.
Ja, aber das ist nur neu und dann muss man natürlich auch klären, was passiert mit Kindern, wenn sich die Eltern scheiden lassen. Und das ist auch neu. Und das finde ich irgendwie ganz charmant, dass die Kinder dann auch relativ problemlos den Namen ändern können.
Ah, oh, okay.
Weil ansonsten könnte es ja echt nervig sein, wenn also ein Ehepartner dann den Namen vor der Ehe annimmt, den sogenannten Mädchennamen.
Ja.
Und die Kinder müssen dann noch mit dem anderen rumlaufen.
Und das kann man jetzt, das kann geändert werden?
Ja. Aber, achso, und genau, das ist das eine. Und dann dachte ich über diese Namensgeschichte nach, weil mir noch eine sehr lustige Sache über den Weg liegt. Aber vorher noch. Es gibt eine Geschichte, die ich immer ganz spannend fand und ich habe das jetzt zum Anlass genommen, das einmal zu googeln. Nämlich, wie kommen deutschsprachige Juden und dort vor allen Dingen die Ostjuden zu diesen sehr sprechenden Namen? Tischbein und
Na,
also du hast ganz viele sehr sprechende Namen von vor allen Dingen orthodoxen Ostjuden.
Ja.
Und die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Und viele von diesen Namen sind nicht nett.
Okay.
Also sind explizit despektierlich. Gibt es sowas wie Maulwurf oder Trinker oder Bettelarm oder Wandsreich oder so. Also sind alles Namen, wo man sich dann schon fragt, wie kommt das? Und das ist relativ einfach erklärt. Josef II., 1741 bis 1790, war der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und war ein Habsburger. Das heißt, sein
Mannkin.
Genau. Sein Machtzentrum lag irgendwo an der Donau.
Ja.
Und der hatte sich nun überlegt, dass auch die Juden Teil seines Reiches würden und damit Staatsbürgerrechte bekommen, wenn auch reduziert. Und dafür mussten sie aber einen Pass bekommen und dafür brauchten sie einen Namen und dafür brauchten sie einen Nachnamen. Aber vor allen Dingen in den galizischen Bereichen, da wohnten ja nun sehr viele Juden in diesen sogenannten Städtel. Da gab es ja also ganz viele Gebiete, die sehr jüdisch geprägt waren.
Galizien, ich würde sagen, das ist eine Region in Italien, aber das ist eigentlich, das ist irgendwie Slowakei, Polen,
so, genau,
Tschechisch. Länderdreieck, ne? Genau, das ist wie Galizien weiß ich immer nicht und
also,
wie heißt das denn dann noch? Die, Polen. Die Levante.
Ja.
Ist mir klar, wo das jetzt ist. Syrien genau. Ist runter Israel, so das ist die Levante, aber das könnte auch, wie gesagt, eine Rebsorte in Spanien sein.
Das stimmt, aber das sind so, dass man auch sowas sagt, die Maghreb-Staaten.
Abessinien.
Ja.
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 Was ist Abessinien? Ja, Abessinien ist Äthiopien.
Ja, genau.
Ja, aber könnte neben Galizien sein.
Das stimmt. Und zwar im Kühlregal, weil es beides. Weiß ich nicht. Pizzen sind.
So.
Jetzt haben wir einmal im Kreis beleidigt.
Ja, genau. Jetzt fühlen sich alle beleidigt. So. Das ist doch gut. Alle gleich behandelt.
So, und also, das war dann so, dass die Menschen dann einen Pass bekamen. Und dafür war es notwendig, dass sie einen Familiennamen haben. Das war genau am 23. Juli 1787 trat das in Kraft. Und die mussten nun auf das Amt gehen und dann mussten sie sagen, wie ihr Name ist. Ab da war der bindend. Vorher war das auch so ein Patronym, also immer über den Vater. Und ab da war der Name bindend und wurde dann eben von Generation zu Generation weitergegeben. Sie mussten sich also für einen entscheiden. Deswegen heißen die ganz oft, wie es also üblich ist, auch bei uns ja, entweder danach, wo man herkommt oder was man für einen Beruf hat. So, das ist,
ja.
Aber viele, die das nicht wollten und aber auch ein bisschen Geld hatten, zahlten eben etwas und suchten sich einen Namen aus. Mhm. Und dann gab es aber welche, die hatten weder etwas vorzuweisen als Beruf oder ähnliches, noch hatten sie Geld. Und dann haben sich die Beamten über die lustig gemacht und haben denen daraufhin despektierliche Namen gegeben.
Das ist ja gemein.
Das ist gemein. Und so kommt es eben, dass relativ viele sogenannte Ostjuden, wie man damals sagte, so sprechende und so ungewöhnliche Namen haben.
Okay.
So, und jetzt komme ich aber in einem kleinen Abbinder dann doch noch dahin, wo es dann schön wird.
Meine Großmutter väterlicherseits hörte auf den Nachnamen Rosenkranz.
Ja.
Und ich in meinem, eben auch mit diesen sprechenden Namen, mit jüdischem Kontext, hatte irgendwann mal danach gefragt, ist das irgendwie jüdisch? Und sagt, nee, Rosenkranz, Alter, das ist katholisch bis sonst was.
Ja, klar, ja. Das kann ja trotzdem bös gemeint sein.
Nee, war aber katholisch.
Okay, verstehe ich. Und jetzt wollte ich dir, nicht für die nahe Zukunft, aber weiß man ja nicht.
Oha.
Dir eine Möglichkeit geben, deine Kinder ganz anders zu benennen.
Ja.
Und zwar.
Lohnt das sich nochmal da anzusetzen,
absolut,
meinst du?
Gut. Absolut, ich mache mir da auch Gedanken.
Ja. Du kannst. Gut, mach du dir mal Gedanken und ich darf das dann
über, nicht über deine, über meine.
Ach so, gut. Ach, das dürfen wir auch nochmal ändern?
Nee. Ja, klar, Namensrechtsänderung. Also das ist auch wesentlich leichter geworden. Ja, okay. Aber ja. Nein, ich sag's dir. Bis 1874, darüber stolperte ich im Zuge dieser neuen dieses neuen Namenrechts.
Ja.
Bis 1874 gab es dieses, wir hatten das ja schon zweimal, dieses patronymische Namenssystem, auch im Friesland, im Friesländischen.
Okay.
Ja, das heißt, das kennen wir auch. Also Kinder.
Ach so, die Jonssons und die Christiansens und so weiter.
Ja, aber das sind eben nicht die Christiansens. Daher kommt das. Ja. Ja. Also der schöne Schnapp Behrensen kommt eben von einem Menschen, der mal der Sohn von Bernd war.
Ja.
So. Aber das ist eben nicht das System, sondern das ist nur der Ursprung, sondern irgendjemand war mal der Sohn von dem Bernd, aber die Kinder und Kindeskinder und so, die sind das ja nicht mehr.
Die
aber
blieben dann der Sohn des Bernd.
So.
Okay.
Na, aber sowas Schönes wie Peter Pedersen und so gibt es in Hamburg, die Peter Pedersen Gesamtschule, früher gab es die.
Ja.
So. Und jetzt, und das ist das Schöne, das wollte ich dir einfach nur mitgeben, seit dem 1. Mai 2025 ist dieses System wieder in Kraft gesetzt.
Yeah?
Ja, du kannst also
Paulsen.
Jo, du kannst deine Kinder Paul Paulsen nennen.
Geil.
So, und jetzt ist ja, das ist ja nur friesisches Recht. Ja, und jetzt ist ja die Frage, haben wir so etwas wie weiß ich was, die friesische Minderheit in Südschleswig oder die Sorben oder sonst irgendwas?
Mhm.
Nein.
Alle.
Das Gesetz sagt, jeder, der sich friesisch fühlt.
Oh Gott.
Ja. Wohnort ist egal.
Ah. Jawohl.
Ne?
Kalle Schwensen.
So, und ich sag dir nur mal so, was möglich ist. Es ist also N, E-N als Vokalendung möglich. Also Focko, schöner Vorname, wäre dann eben Focken als ja. Nachname. Oder Anna ist Annen. Es gibt S beziehungsweise ES, Gerd wäre dann Gerdes und Kim wäre Kims. Das ist koreanisch irgendwie, oder?
Ein bisschen.
Ja, und dann gibt es eben alles, was auf S, Z oder X endet, wird zu EN, S-E-N oder Nix. Also Klaas wird Klaassen und Iris wird Irissen. Oder Iris.
Kannst du aber aussuchen. Ich kann nur das auf den Vornamen beziehen.
Ja.
Also ich kann jetzt.
Aber Männer wie Frauen.
Ja, ja.
Das muss nicht der Vater sein. Du kannst.
Also, ja, ja, das ist schon klar. Also den Vornamen der Eltern, jetzt mal untechnisch gesprochen, den muss ich schon nehmen. Das ist
ja.
Also ich kann genau. Mein Kind jetzt nein, nicht.
Das wäre ja, dann gäbe es ja überhaupt keine Regel.
Richtig.
Sondern könnte ja jeder. Nein. Also, du kannst also den Vornamen des Vaters oder der Mutter nehmen.
Ich fühle mich sehr friesisch.
Oder? Und diese kleine Geschichte wollte ich dir auch mitgeben.
Aber ich muss den Vornamen nicht. Also den Vornamen kann ich frei wählen, aber ich kann sagen, es ist ein Paulsen.
Ja, genau.
Oder nee, es ist dann Paulsen.
Ja, also du kannst Karl Maria Paulsen nehmen. Wenn du Karl Maria als.
Oh, Karl Maria. Ja. Und nice.
Na?
Wo ist denn Friesland eigentlich offiziell?
Friesland.
Das zieht sich ja alles wahrscheinlich in so einem Gürtel von 30, 40 Kilometern an der Küste lang.
Ja, also wir haben ja einmal die Ostfriesen.
Ja.
Und dann haben wir ja die Nordfriesen.
Und die Niederländer haben die Westfriesen.
Ne, die haben erstmal die Friesen. Das ist ja Friesland.
Ach so, ja. Aber es sind die westfriesischen Inseln, sagen
wir
wahrscheinlich.
Es gibt die westfriesischen Inseln, aber das ist ja Friesland. Mit einer sehr schönen Fahne und einem mindestens genauso schönen Fußballverein. Also schönen Fußballverein insofern, als dass er so ein schönes Trikot hat. Herenveen.
Herenveen, ja.
Die sind so blau-weiß gestreift und dann sind immer so rote Herzchen drin.
Stimmt.
Sehr, sehr schön.
Das ist bei Groningen, oder?
Ja.
Ja. Ja, ja, die Friesen. Es ist tatsächlich ein Küstenstreifen, ja. Ja, aber, oh, meine Frau ist Friesin.
So,
die
los.
Darf. So. Die muss nicht mal was im Kreuz setzen. Die kann einfach sagen, sehen Sie hier. Jo, alter Ottowitz.
Ja?
Flagge von Friesland.
Ja, logisch. Ja.
Weißer Adler auf weißem Grund. Genau. Ja.
Ja, das war.
Das ist gut.
Diese Namensgeschichte wollte ich dir doch dort noch erzählen. Und ja, es ist doch.
Es ist aber ein hinreichend emotionales Thema, ne? Also, ich glaube, diese Namen, auch gerade Nachnamen, gerade in diesen ganzen Trennungsgeschichten und so, ist Nachname echt ein Ding, glaube ich. Also,
ja, und das hat man, glaube ich, jetzt einfach mal entspannt, weil man gesagt hat, dann können die Kinder auch wieder getrennt.
Ja. Ja.
Also wenn die Mutter, sage ich jetzt mal, den Mädchennamen wieder annimmt, kann sie und nimmt die Kinder mit. Ich konstruiere eher mal so einen Fall. Dann heißen die Kinder dann auch wieder wie die Mutter.
Ja, und wobei ich glaube, da muss der abgebende Namensteil auch noch für zustimmen. Das ist sowas, wo ja da kickt dann noch so das Sorgerechtsthema rein und
ja,
Zuständigkeit und so.
Na,
aber der Nachname gewinnt ab einer gewissen Zeit eine größere Bedeutung, weil es identitätsstiftend ist.
Ja klar. Ja. Aber also diese friesische Geschichte, ich finde, super. dass die nochmal einen ganz neuen Schwung in ganz viele Überlegungen bringt.
Und ich weiß jetzt auch, dass die Volksseele in gewissen Landesteilen kocht, wenn man sagt, es reicht, wenn du dich friesisch fühlst.
Dann kann man die angehen. So. Und es ist ein bisschen so, weißt du, diese Kennzeichen, wo man jetzt im Landkreis mehrere haben, das ist so Heimat am Heck. Man kann jetzt also, das ist ganz individuell.
Ist das nicht toll? Was wäre das denn? Hinrichsen.
Ja.
Und Mädels auch?
Ja, ja, sicher.
Das ist dann auch eine Hinrichsen?
Ja, verfüge ich aber nicht drüber. Darum nicht leid.
Jo.
Ist so.
Schön, danke sehr.
Was hast du noch Schönes?
Ich brauche diverse Kinder.
Ja, sag ich doch.
Zusätzlich diverse Kinder.
Ich habe dir gesagt, du denkst nochmal nach.
Ich denke nochmal nach, ja. Ja, ja, ist gut. Ja, was habe ich noch? Mein PIN habe ich verbraten. Ah ja, ich habe noch was.
Okay, dann habe ich zum Rausschmeißen einen PIN.
Gut, ich habe... Es ist kein richtiger Trommelpeter, deswegen lassen wir den mal jetzt stecken.
Okay, schade.
Nee, drück rauf.
Ja, ne?
Hey, Trommelpeter, gib mir mal ein A-Moll, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er.
Das machen wir auch gar nicht wegen der Geschichte, sondern weil der Schnipsel so gut ist.
Ja, das Video dazu ist auch gut.
Mhm.
Es ist ja der Vorspann zum Video Margarete.
Ja.
Ja, sie war 44, ich war 13,5. Sie ist ja, Margarete.
Und da kommt eine Textzeile drin vor.
Ja.
HSV.
Ja. Stimmt. HSV. Das Video ist auch wirklich gut, wo er in der Düne steht und so. Nun, Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich unterhalte mich hier zu viel über Frauen, die mich faszinieren.
Oha.
Naja, was heißt faszinieren? Diese Frau läuft mir seit vielen Jahren immer wieder in...
Über den Weg?
Unmittelbar.
Vielleicht nee,
mittelbar.
Nachbarin?
Ja.
Vielleicht sollte ich mal klingeln.
Mittelbar über den Weg, weil ich durchaus... also sie war eine Inspiration für gute Musik.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass du sie kennst. Mhm. Denn sie war zunächst verheiratet... mit einem Beatle, mit George Harrison.
Mhm.
Und danach war sie verheiratet mit dem guten Freund von George Harrison, Eric Clapton. Und okay, du kennst sie nicht.
Doch, da ist eine Geschichte.
Für sie soll George Harrison den, wie ich finde, großartigsten Beatles-Song Something geschrieben haben.
Ja.
Und Eric Clapton widmete ihr die Stücke Layla,
genau.
Wonderful Tonight, Bell Bottom Blues und Old Love. Und Golden Ring.
Ja, ich kenne die Geschichte, aber ich sag mal den Namen.
Diese Dame heißt Patty Boyd.
Ja. Ja. Nee, ich krieg's nicht zusammen, aber da gibt's irgendwie noch anschließend einen üblen Streit.
Ja, hinten raus war noch mal ein bisschen was. Sie hat sich da auch noch mal positioniert über irgendwas. Keine Ahnung.
Ja, ne?
Ja.
Okay,
es gibt eine Biografie von ihr und so weiter. Und ich finde es so toll, dass es so offenbar eine inspirierende Person ist. Die,
ja.
Die, also ich würde sagen, Something von den Beatles ist auf jeden Fall in den Top 3 der heute noch hörbaren und sehr guten Lieder. Es gibt auch eine remasterte Version, weil, glaube ich, der Sohn des damaligen Produzenten, dessen Name mir entfallen ist, Zugriff auf die Originalbänder hatte.
Ja,
und der hat da richtig drin rumgewirkt und das ist richtig geil. Also das mit einer kann man richtig laut jetzt auch, du hörst da auch mal so was raus.
Ja, das finde ich immer schön, wenn was Neues rauskommt. So stelle ich mir ja die Ewigkeit vor. Ich kriege dann von Spotify Nachricht. Johann Sebastian Bach in 3 Wochen was Neues auf dem Markt. Ja. Ich denke mir, guck.
He dropped. Ja.
Er ist wieder am Start.
Ja. Und Layla und Wonderful Tonight und so. Also Layla hat man ja relativ schnell im Ohr.
Ja.
Lieber in der Rockversion als in der Akustikversion, also in der E-Gitarre.
Ja, natürlich. Das finde ich aber sowieso der war ja der erste mit diesem MTV Unplugged.
Ja.
Das war schon ein tolles Konzert, aber hat sein Werk, finde ich, unzulässig überlagert.
Ja, es gibt diese Layla Live-Aufnahme, ich glaube in der Royal Albert Hall, wo er da so ein bisschen rumklimpert und dann kommt dieses Riff und das ist schon irgendwie geil. Nein, sie war offenbar da durchaus treibend oder beteiligt, dass diese Größen der Rock- und Pop-Geschichte für sie oder sich sehr zu inspiriert gefühlt haben, diese Lieder zu schreiben. Fand ich gut. Ihre Biografie heißt dann auch Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton and Me. Das lässt aber auch ein bisschen blicken.
Ich auch. Man sagt, aber ich stelle gerade fest, dass ich das mit einer anderen Geschichte durcheinander kriege.
Du meinst Yoko Ono, die Beatles auseinandergebracht hat?
Nein. Nein, es gibt irgendwie, jetzt erzähle ich einfach mal Blödsinn. Ein Konflikt bei Still Young Nash. Weißt du, diese Superband mit Neil Young und so. Und da geht es irgendwie zu einem, dass die nicht mehr auf einer Bühne oder in einer Stadt gemeinsam sein wollen, hat mit einer Dame zu tun. Ja, ja, aber also das ist eine schöne Dame, eine solche Muse. Also ich wollte immer mal was über Alma Mahler machen.
Ja.
Die ja nun auch so eine Muse für verschiedenste Leute gewesen ist. Und das gar nur, ganz ohne diese Spur der Verheerung, wie du sie bei Lola Montes beschrieben hast.
Ja, und Gustav Mahler, glaube ich, auch damit vielem einverstanden war, ne?
Das war ja ein riesen Altersunterschied.
Ja. Dazu zu so eine Muse, wir hatten auch schon mal Carla Bruni hier.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich damals die Geschichte schon erzählt habe. Ich habe sie gerade nochmal verifiziert. Sie steht zumindest in der Wikipedia.
Na, dann
sie war mit Eric Clapton, da ist er schon wieder zusammen.
Ja.
Und es gab einen engen Kontakt auch zu den Stones.
Mhm.
Und Eric Clapton stellte wohl den Stones auch seine neue Freundin Carla Bruni vor. Das muss Ende der 80er Jahre gewesen sein. Und er hat zu Mick Jagger wohl auch so gesagt, die finde ich wirklich gut, Finger weg. Jetzt steht hier der Satz, 1989 begann sie eine Liebesaffäre mit Mick Jagger. Also das,
verstehe ich.
Da ist eher Mick Jagger der Greifvogel. Ja.
Verstehe ich.
Aber Eric Clapton scheint da irgendwie dann, einmal hat er abgefischt bei George Harrison und einmal wurde ihm dann weggefischt hinten raus.
Ja.
Ist alles nichts für die Ewigkeit, ne? Also solche Geschichten enden immer vorher.
Ja. Aber die Sichtweise könnte ja auch erhellend sein, dass es vor allen Dingen vielleicht die Dame war, die sich die Herren ausgesucht hat.
Auf jeden Fall. Das, da glaube ich, spielt Gleichberechtigung eine große Rolle.
Würde ich auch so sehen.
Ja, ist schon. Aber man wäre ja gern dabei und gewesen irgendwie. Weil es aber heute ist, überhaupt auch mit Kunst oder allgemein Kultur, man steht vor etwas, guckt sich das an, hört sich das an und sagt, ja, ist gut. Ob das die Zeit überdauert, so wie ein Something oder so, das kann man heute, glaube ich, ganz schwer greifen.
Ja.
Ob das so sein könnte. Und dann in 50 Jahren erzählen wir dann unseren Kindern, da waren wir schon dabei, da ist das und das passiert, da hat sich der und von dem getrennt und ist dann dahin gegangen und das war aber völlig egal zu der Zeit. Wahrscheinlich war die Trennung von George Harrison und Paddy Boyd zu Eric Clapton was in der Bildzeitung stand und das war's.
Ja, klar.
Und heute sagt man,
ja, aber heutzutage ist das natürlich auch, das geht einfach schneller. Also es geht schneller und es ist omnipräsent, ne? Also früher brauchtest du oder gab es immer den Filter einer Redaktion und heute geht es mal direkt.
Ja, und sie ist, das haben wir, glaube ich, letztes Mal so halb, sie ist immer noch die Ehefrau vom großen General Nicolas Sarkozy.
Ja, klar, natürlich.
Sehr gut. Ja, das. Ich wollte Patty Boyd nochmal ins Spiel bringen. Mehr ist über sie aber jetzt auch, ich wollte die Biografie nicht lesen.
Nö.
Ich habe die Biografie von Eric Clapton zu Hause, aber ich habe dann doch festgestellt, dass ich nicht so ein Gitarrenfreak bin, weil durch die ersten Seiten musst du dich echt hart durcharbeiten. Also Technik, Material, Ausstattung von Gitarren, das...
Okay.
Ich erkenne eine Gitarre mit relativ großer Sicherheit, wenn ich sie sehe.
Und das ist genau. Also
reicht.
Ja, das. Aber also das bei mir. Also das ist relativ simpel. Also das dünne Teil ist oben.
Ja, auf irgendeiner Seite auch und dann ein bisschen höher als der Rest.
Darf ich dich zum Abschluss unserer kleinen Session noch zu einem Frühstück einladen?
Ja, da muss man wahnsinnig aufpassen, nicht Sezession zu sagen.
Ja.
Das könnte man zum Missverständnis führen. Ein Frühstück, gerne. Ein Petit Déjeuner.
Und zwar sind wir in Bientang's Cave. Das ist nämlich mein Pin.
Nochmal?
Bientang's Cave. Das ist einfach...
Darf ich raten, wo das ungefähr ist? Weil es.
Nein.
Ich
natürlich darfst du raten.
Nein,
frisch drauf los, aber es gibt null Anhaltspunkte. Aber mach mal.
Nö, du hast, wer fragt, muss mit der Antwort leben.
Oh, bitte.
Nö, doch nicht.
Bitte.
Das kann in Thailand sein. Mhm. Das, ja?
Ja, klar, kann das in Thailand sein.
Das kann in deinem komischen Turkmenistan da sein.
Ja, nein.
Im Saarland. So mehr, dann nicht. Ich entscheide mich fürs Saarland.
Nein, es ist in Hermanus. Und das ist eine kleine Stadt.
Hermanus?
Ja. Ungefähr 100,
neben zwei Brücken.
120 Kilometer von Kapstadt entfernt.
Okay.
Wir sind also im schönen Südafrika auf der Garden Road.
Yes, a scenic road.
Absolut. Und das ist eben sehr scenic, das kann man wirklich sagen, denn das ist das Besondere an diesem Restaurant. Und zwar ist diese Bucht am Atlantik und sie ist dafür berühmt, dass man dort Whale-Watching machen kann.
Yep.
Und zwar zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Weil die Wale, die dort vor der Küste leben, aber eben sehr weit draußen, in diese Bucht rein müssen, um ihre Jungen aufzupäppeln.
Mhm.
Und dann kann man dort mit so Kodiaks, also mit diesen Schlauchbooten, ballert man durch diese Bucht und kann sich Wale angucken. Und das ist ja, ich habe zweimal in meinem Leben eine solche Whale-Watching-Tour gemacht. Und das sagen sie dir ja immer vollkommen zu Recht. Wir können hier mal für gar nichts garantieren. Weil manchmal guckst du einfach ein bisschen auf die See und sagst, könnten welche drunter sein. Mhm. Und beide Male war es so, dass die Guides mir gesagt haben, so ein Glück selten. Und es war, also da in Hermanus, das war wirklich, das war unfassbar. Wir waren, glaube ich, anderthalb Stunden, zwei Stunden draußen. Und es war nachher so noch einer, noch einer, noch einer. Es war echt der Wahnsinn.
Was für Wale?
Große.
Große. Wir Zoologen sagen großer Wal dazu. Also nicht so ein Schweinswall, der sich mal in die Kieler Förde verbindet.
Nein. Aber das werde ich jetzt.
Sorry, dass ich damit
jetzt nicht nein,
nein, nein. Ich habe parallel das hier mal den Ort gefunden. Es gibt auch Fix Pool Restaurant.
Ja, das gibt es auch. Das ist da sehr in der Nähe. Das ist auch nicht so schlecht. Genau, aber Pool und Cave und so, daran siehst du, um was es geht. Nämlich, du hast eine bei Hermanos eine relativ steile Küste, zumindest in Stadtnähe. Und dieses Restaurant befindet sich auf 3 oder 4 Ebenen, weil es so einmal in den Berg sich reinschmiegt. Und auf der untersten Ebene sitzt du nicht mehr in dem Restaurant, sondern du sitzt an Tischen, die direkt auf dem Felsen am Atlantik stehen.
Ja, du zeigst mir gerade ein Bild davon. Wie ist das mit Tidenhub da?
Das will ich nicht. Es war trocken, als ich da war.
Okay, gut. Weil, na, das sieht aber schwer schick aus.
Das war auch schwer schick. Das Essen war außerdem ganz nett. Es gab dort ein hervorragendes, wenn ich das sagen darf, Egg Benedict. Aber ehrlich gesagt, ich hätte dort auch ein altes Knäckebrot mit Marmelade genommen. Denn man geht da nicht hin, um besonders gut zu essen, was man mit Sicherheit kann. Aber es geht um diesen Platz. Und dann kann man eben an guten Tagen sogar dort frühstückend ein bisschen Flossen aus dem Wasser gucken sehen.
Das ist toll. Cool. Ja, du, morgen früh. Meistens habe ich morgens Hunger auf Frühstück.
Also es ist wirklich, Südafrika ist ein fantastisches Land. Ich hatte das große Glück, dass ich dort relativ lange da sein durfte, weil wir gesagt haben, wenn weit, dann auch so, ne, so im Bereich ökologischer Fußabdruck, dann eben nicht runtergucken hoch, sondern waren wir einen knappen Monat da. Und dann hat man eben Zeit, wirklich einmal durchs Land zu fahren. Und das war toll. Also das ist mit Sicherheit auch ein Touristenspot, weil es ja eben, wie du sagst, Scenic Route, also man fährt eben die Garden Route längs. Und dieses Whale-Watching ist eben auch schon bekannt, aber es ist doch 120 Kilometer nochmal von Kapstadt weg. Also so viele Leute sind da nicht.
Es verteilt sich dann ja irgendwann auch ein bisschen auf der Strecke.
Genau.
Ja, diese Scenic Route, vielen Dank, sehr gut. Südafrika ist immer noch die Hoffnung, dass das was ist, was irgendwann mit Kindern geht, wenn man Afrika machen
natürlich
will.
Natürlich geht das mit Kindern. Das geht jetzt mit Kindern jederzeit. Ist überhaupt kein Problem.
Naja, nur
aber es ist wie immer und in jedem Land. Du musst wissen, wann und vor allen Dingen wo. Es gibt einfach Bereiche, wo man sagt, nö, das lass mal.
Ja. Diese Scenic Routes sind ja mal mehr, mal weniger begeisternd. Die Garden Route kenne ich nicht, die bin ich noch nicht gefahren. Ich bin diese 12 Apostles in Australien
mal
gefahren und eben jetzt den White Atlantic Way. Und ich muss sagen, wenn du mit den Füßen mit C Richtung Wasser am Strand stehst, sieht das überall gleich aus.
Ja. So, und ich kann offen gestanden, ich finde dein Verhalten beleidigend und böse. Und deswegen sage ich dir rotze ich dir jetzt einfach mal hin. Es handelt sich selbstverständlich um südliche Glattwale und Buckelwale.
Südliche Glattwale?
So heißen die.
Ja. Und Buckelwale, so aber schon ein bisschen was. So Kavenzmänner sind
das,
ne?
Ich fand schon, ja.
Ja, Kavenzmann ist ja eigentlich eine Welle, oder?
Ja.
Oder? Ja. Nee, vielen Dank. Lass los.
Na?
Du findest immer gute Terrassen.
Biantangs Cave. Ja, ich sitze ja auch ganz gern draußen. Es ist übrigens, das ist so ein bisschen, du hast dort sehr häufig Fotowetter. Das heißt, es sieht sehr, sehr gut aus, aber es hat Wind. Und es ist jetzt nicht so muggelig.
Nee.
Also das, weiß ich, hast du so irgendwie 13 Grad und eine steife Brise, aber sieht gut aus auf dem Foto.
Das erinnere ich auch noch, da sind wir in Melbourne ausgestiegen aus dem Flugzeug nach irgendwie dieser Tortur dahin.
Ja.
Und dann sind das 9 Grad und Regen.
Ja.
Und du sagst, ja, gut, danke dafür.
Ja.
Ja, sehr gut. Also nochmal kurz, ein Kavenzmann bezeichnet umgangssprachlich einen beleibten Mann oder einen großen Gegenstand in der Seemannssprache, auch eine große Welle.
Guck.
Der Ausdruck leitet sich vom Wort Kavent ab. Das heißt, sich in Acht nehmen.
Okay.
Haben wir das auch nochmal gelernt.
Ja.
Also mit dem.
Ich habe früher, bin ich in meiner Jugend gerudert und auf See ruft man sich ja Warschau zu, wenn man jemanden warnen will.
Okay.
Das hat nichts mit der polnischen Hauptstadt zu tun.
Ist das so wie Obacht?
Ja.
Okay. Ich weiß nur, einmal hupen links, zweimal hupen rechts, dreimal hupen, ich komme zurück.
So.
mit dem Motorboot. Ja, wenn du im Hamburger Hafen stehst und da tutet einer dreimal, fährt irgendwo ein Schiff rückwärts.
Ist das echt so?
Ja.
Guck mal.
So. Ich bin mir nicht sicher, bei einmal, ich glaube einmal ist dann, links ist ja auch schon falsch, also Backbord. Zweimal tuten ist dann Steuerbord.
Ja.
Also ich fahre nach rechts oder ich fahre nach links.
Verstehe ich. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen mit unserem Podcast. Erstens waren wir wieder sehr fußballlastig. Tut mir sehr leid, aber wir haben das mit der Lena Arena. Ich meine, dann muss ich das ja nicht machen.
Ja, nee. Das hat ja auch mit Fußball nicht viel zu tun.
Genau. Hat ja aber ganz viel, was wir in dem Sport gucken, mit Fußball ja nichts zu tun.
Das ist richtig.
Und wir sind wieder sehr bildungslastig, finde ich. Ich habe zumindest wieder was gelernt.
Ich muss aber sagen, noch mal kurz zu dem Fußballthema. Das Sportliche drumherum ist mir eigentlich mittlerweile zunehmend egal.
Ja.
Also diese ganze Sport, diese 90 Minuten, die da irgendwelche Leute hin und her laufen, das ist mir egal. Das Drumherum, was da eigentlich drin steckt, ist ja nicht Fußball, sondern das ist ja irgendwie...
Na klar, aber das
Zusammenhalt.
Ja klar, natürlich.
Und das ist jetzt das ist Identifizierung, ja, so heißt es.
Der Gründungsmythos sozusagen oder die Gründungsgeschichte von Elf Freunde, weil es vorher dieses Kicker Sportmagazin und das war ja unlesbar, genau. Weil ja. Da wird analysiert, wie in der 73. Minute Andi Möller irgendwas. Da muss man sagen, ist mir doch egal.
Genau. Und wenn man sich wirklich Sport anguckt. Und das ist, glaube ich, zunehmend ja möglich, weil du viel, also wenn du vor 50 Jahren HSV geguckt hast, hast du den HSV geguckt und die, die auch noch da waren, damit das ein Spiel wurde.
Ja.
Du hast aber die anderen nicht verfolgen können, weil das Medium nicht da war.
Ja,
wenn ich heute Bock habe, Handball zu gucken, gucke ich mir bestimmte Spiele an oder bestimmt, oder beim Basketball gucke ich mir ja nicht mehr das, das ist ja nochmal anders mit den Teams, das hat ja irgendwie keine große Relevanz, ob du die Celtics oder Lakers guckst, wenn da die Spieler sind, siehst du ja an Doncic, den schmeißen sie bei den Mavericks raus, spielt halt in L.A.
Ja, genau.
Dann guckt man halt sich das an. Das ist nicht so, wenn man guten Sport will, kann man sich das ja ein bisschen differenzierter angucken. Aber dieses Drumrum mit einer Stadt oder einem Ort oder einer Region, das ist doch eigentlich das Spannende. Oder dass ein Trikot schön aussieht oder irgendwie sowas.
Ja, die Kultur, die dabei ist.
Sport ist mir ehrlicherweise.
Der Sport, ich sah das nicht, was war denn das? Beißenherz oder irgendwie sowas? Da war so ein Marathon, Ultramarathonläufer. Und da ging es auch, ob das nicht wahnsinnig anstrengend wäre.
Ach, der 120 Mal hintereinander Marathon
gemacht. Weiß ich nicht.
Oder Ironman gemacht hat.
Ich war dann rein und raus gezappt. Und der sagte, ja, das ist schon anstrengend. Wir sagen in der Trainingsgruppe immer, wenn es einfach ist, ist es ja Fußball.
So. Wir haben beim Handball immer zum Warmmachen Fußball gespielt. So. Ja.
Gut. Dann, wenn du nichts Aufregendes mehr hast, wir gehen auch schon wieder auf 1,5 Stunden zu.
Ja, ich habe auch Hunger.
So sieht's aus. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Woche wieder.
Wenn's dir passt.
So. Ja.
Sag einfach du, Bescheid.
Klingel kurz klingel, durch.
Klingel durch. Genau. Komm vorbei, komm rein, gucken wir, wie wir's machen, ne?
So sieht's aus.
Ja.
Tschüss, Paul.
Tschüss, Hendrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.